Prolog 1123. Es war noch dunkel, als sie aus ihren Verschlägen schlüpften. Lautlos wie Katzen huschten sie in ihren Filzstiefeln über den jungfräulichen Schnee, der sich wie Linnen über die kleine Stadt gebreitet hatte, und entweihten ihn mit ihren Schritten. Ihr Weg führte sie vorbei an windschiefen Holzhütten und über Sträßchen und Gassen, die von gefrorenem Matsch bedeckt waren, zum stillen Marktplatz, auf dem der Galgen bereits wartete. Die Jungen verachteten alles, was den Älteren lieb und teuer war. Für Schönheit und Rechtschaffenheit hatten sie nur Hohn und Spott übrig. Sahen sie einen Krüppel, so brüllten sie vor Lachen, und lief ihnen ein verletztes Tier über den Weg, so bewarfen sie es mit Steinen, bis es tot war. Sie waren stolz auf ihre Narben. Besonders angesehen aber waren Verstümmelungen. Ein Junge, dem ein Finger fehlte, konnte es leicht bis zu ihrem Anführer bringen. Sie liebten nichts so sehr wie die Gewalt und liefen meilenweit, um Blut zu sehen. Und niemals fehlten sie, wenn der Henker kam. Einer der Jungen pinkelte an das Gerüst, auf dem der Galgen stand. Einer der jüngeren Burschen biss unbekümmert in einen Apfel, da kam ein Älterer, versetzte ihm einen Schlag auf die Nase und nahm ihm den Apfel weg. In seiner Wut ergriff der Kleine einen spitzen Stein und brannte ihn einem Köter aufs Fell. Der jaulte auf und machte sich davon. Dann gab es nichts mehr zu tun. Die Horde ließ sich auf den trockenen Steinplatten im Portal der großen Kirche nieder und wartete darauf, dass irgendetwas geschah. Hinter den Fensterläden der ansehnlichen Holz- und Steinhäuser, die den Marktplatz säumten, flackerte Kerzenschein auf. Die Küchenmägde und Lehrbuben der wohlhabenden Händler und Handwerker machten Feuer, setzten Wasser auf und kochten Hafergrütze. Der schwarze Himmel färbte sich langsam grau. Gebeugten Hauptes erschienen die Frühaufsteher in den niedrigen Türen ihrer Häuser und gingen hinab zum Fluss, um Wasser zu holen. Obwohl sie in schwere Mäntel aus grober Wolle gehüllt waren, zitterten sie vor Kälte.
November 1327. Gwenda war 8 Jahre alt, aber sie fürchtete sich nicht vor der Dunkelheit. Darum hatte sie auch keine Angst, als sie die Augen öffnete und ringsum alles finster war. Gwenda wusste, wo sie sich befand. In der Priorei von Kingsbridge, in dem langen Steingebäude, das alle Hospital nannten. Sie lag auf einem Lager aus Stroh. Neben ihr war ihre Mutter. An dem milchigen Geruch erkannte Gwenda, dass sie gerade den Säugling stillte, der noch keinen Namen hatte. Neben Ma lag Pa und neben dem wiederum Gwendas 12-jähriger Bruder Philemon. Das Hospital war überfüllt. Wenn der Tag anbrach, war Allerheiligen. Ein Feiertag, dem eine schreckliche Nacht vorherging. Showwein, eine gefährliche Zeit, in der böse Geister um die Häuser zogen. Deshalb waren Hunderte von Menschen aus den umliegenden Dörfern nach Kingsbridge gekommen, so wie Gwendas Familie, um Showwein auf dem heiligen Boden der Priorei zu verbringen und bei Sonnenaufgang am Hochamt zu Allerheiligen teilzunehmen. Gwenda versuchte nicht an das zu denken, was ihr Angst machte. Ein junger Mönch kam mit einer Kerze, zündete einen Wachsstock daran an und ging damit herum, um die Wandlampen zu entzünden. Das zunehmende Licht fiel auf zusammengekauerte Gestalten auf dem Boden. Am Ende des Raumes führte eine Treppe in den oberen Stock hinauf, wo sich die Kammern für adelige Besucher befanden, in denen zurzeit der Graf von Schiring mit einem Teil seiner Familie wohnte. Als der Mönch die Lampe über Gwenda anzündete, schaute er ihr in die Augen und lächelte. Gwenda erkannte ihn. Es war Bruder Godwin. Neben Gwenda war eine andere Familie aus dem Dorf. Samuel, ein wohlhabender Bauer, sowie seine Frau und seine beiden Söhne. Der Jüngere, Wulfric, war ein 6-jähriger Lausebengel, der es für das Lustigste auf der Welt hielt, mit Eicheln nach Mädchen zu werfen. Gwendas Familie hingegen war arm. Ihr Vater besaß kein Land. Er verdingte sich als Arbeiter. Nach der Ernte, wenn die kalte Jahreszeit begann, litt die Familie oft Hunger. Deshalb musste Gwenda stehlen. Sie stellte sich vor, wie es wäre, geschnappt zu werden. dann die Pein und die Demütigung der Auspeitschung und schließlich der Schmerz und das Entsetzen, wenn man ihr die Hand abhackte. Gwendas Vater hatte diese Strafe bereits erdulden müssen, da war sie allerdings noch nicht auf der Welt gewesen. Sein linker Arm endete in einem hässlichen Stumpf. Zwar kam er mit einer Hand recht gut zurecht, doch er wurde im Frühling stets als letzter Tagelöhner eingestellt und im Herbst als erster entlassen. Anderswo Arbeit suchen konnte er nicht, denn die fehlende Hand brandmarkte ihn als Dieb.
Erster Teil, 1558. Als Ned Willard nach Kingsbridge heimkehrte, wütete ein Schneesturm. Im Hafen von Combe schiffte er sich auf einem Frachtkahn ein. Als das Schiff sich Kingsbridge näherte, zog er seinen französischen Umhang straffer um die Schultern, ging an Deck und ließ den Blick schweifen. Zuerst war er enttäuscht, denn er sah nichts als dichtes Schneegestöber, wo ihn doch ein beinahe schmerzliches Verlangen erfüllte, Kingsbridge wiederzusehen. Nachdem er eine Zeit lang in das blendende Weiß gestarrt hatte, wurde ihm sein Wunsch erfüllt. Der Schneesturm ließ nach, und mit einem Mal erschien ein Fleck blauen Himmels. Ned entdeckte den Turm der Kathedrale. Bald würde er wieder bei seiner Mutter sein, nach einem Jahr in der Ferne. Wie schmerzlich er sie vermisst hatte, würde er ihr indes verschweigen. Als Mann von 18 Jahren musste er auf eigenen Beinen stehen. Am meisten hatte ihm ohnehin Marjorie gefehlt. Ned hatte sich zum unpassendsten Zeitpunkt in sie verliebt. Wenige Wochen vor seiner Abreise nach Calais, dem Hafen an der Nordküste Frankreichs, der zu England gehörte. Ned kannte die eigenwillige Tochter von Sir Reginald Fitzgerald seit ihrer Kindheit. Doch er hatte gezaudert, mehr zu tun, als sie mit Blicken zu verschlingen, zumal sie 3 Jahre jünger war als er. Marjorie hingegen kannte keine solche Hemmungen. Den ersten Kuss gab sie Ned auf dem Friedhof, im Schutz des Mausoleums von Prior Philipp, jenem Mönch, der 400 Jahre zuvor die Kathedrale hatte erbauen lassen. An Marjories Kuss war nichts Kindliches. Umso schmerzlicher war es für Ned, als sie lachend davonrannte. Doch schon am nächsten Tag küsste sie ihn erneut. Und am Abend vor seiner Abreise nach Frankreich gestanden sie einander ihre Liebe. In den ersten Wochen schrieben sie sich, konnten dabei aber nicht offen in Briefwechsel treten. Beide hatten ihren Eltern nichts von den Gefühlen erzählt, die sie füreinander hegten. Stattdessen vertraute Ned sich seinem älteren Bruder Barney an, der ihr Mittelsmann wurde, bis auch Barney Kingsbridge verließ und nach Sevilla ging. Zwar hatte auch Marjorie einen älteren Bruder namens Rollo, doch sie vertraute ihm nicht so sehr, wie Ned Barney vertraute. So war der Briefwechsel versiegt. Doch für Ned machte es wenig Unterschied, auf Marjories Briefe verzichten zu müssen, zumindest nicht, was seine Gefühle für sie anging. Er wusste, was die Leute über junge Liebe erzählten, und beobachtete sich selbst in der Erwartung, dass seine Liebe zu Marjorie ersterben würde. Aber das geschah nicht. Und wie war es um Marjories Gefühle bestellt? Für eine 14-Jährige war ein Jahr eine lange Zeit. Vor Neds Blicken schälte sich nun Leper Island aus dem wirbelnden Weiß.